Zeit. Hat jeder ein Päckchen bekommen? Wenn nicht, noch mal kurz bitte die Hand heben. Wunderbar. Maria, ich danke dir. Super. Ja, das Klima, in dem Heilung gedeihen kann, ist eigentlich mehr Inhalt heute Morgen. Meine Predigt heißt, klingt sehr aggressiv, fürchtet euch nicht, 4 Fäuste für ein Halleluja. 4 Fäuste für ein Halleluja. Kennt ihr das? Bevor ich geboren wurde, ich möchte betonen, bevor ich geboren wurde, also ich bin jünger, als manche Leute so denken, haben Leute in Amerika einen Film gedreht. Und da gibt's diesen blonden, immer braun gebrannten mit den blitzeblauen Augen. Kennt ihr den? Terence Hill. Und da gibt's den gut genährten mit den braunen Augen, dem Vollbart und den dunkelbraun bis schwarzen Haaren. Das ist der Bud Spencer, genau. Und ich stelle mir so vor, wenn ich so einen Film, ich gebe zu, ich habe welche davon gesehen, diesen zweien. Ich habe im Internet kurz geguckt, damit ich nicht ganz so dumm da stehe, und habe dann festgestellt, dass der Film, den sie vor den 4 Fäusten für ein Halleluja drehten, hieß Die rechte und die linke Hand des Teufels. Also ich kann euch versichern, so einen Predigtitel werdet ihr von mir niemals hören. Aber 4 Fäuste für ein Halleluja hat mir ganz gut gefallen. Dieser Film ist 1970 gedreht worden, und wenn ich mir vorstelle, wie der Tontechniker oder die Leute, weiß nicht, wie die heißen, die Geräusche machen, der muss unheimlich Spaß haben. Bei jedem Fausthieb macht's buff, 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 und also ist eigentlich so bescheuert, weil so klingt das ja nicht richtig, ne? Also, aber egal. Ich habe heute keinen Ausschnitt dieses Films mitgebracht. Nein, wir gucken uns das nicht an. Aber jeder von uns hat ungefähr eine Vorstellung von diesen beiden Kerlen und was die so treiben im Wilden Westen. Und es geht auch nicht um irgendwelche körperliche Schlagkraft oder sonst was, sondern es geht um geistliche Kämpfe, die so abgehen. Und der prügelnde Bandit, mit dem wir uns rumzukloppen haben, den kannst du auch mit einem Fausthieb nicht wirklich ausnocken. Da brauchst du andere Mittel. Und über die wollen wir uns heute unterhalten. Und das Tolle ist, ja, dieser prügelnde Bandit, unser Feind, der ist schon besiegt. Er hat schon die Niederlage eingestrichen. Und wir müssen lediglich in dem leben, was Christus für uns schon längst bewirkt hat. Ich habe etwas gelesen, das möchte ich euch zitieren. Das fand ich ganz spannend. Der Feind ist nicht an deinen materiellen Dingen interessiert. Er ist auch nicht an deiner Krankheit oder Gesundheit interessiert. Nicht wirklich. Woran ist er denn interessiert? Er will, dass deine Gedanken und dein Herz an Gottes Wesen, an seiner Güte und seiner Vertrauenswürdigkeit zweifeln. Er will deinen Glauben zerstören. Und wenn es ihm dabei hilft, dir was wegzunehmen, dann tut er das. Aber es ist nicht im Zentrum des Ganzen, der ganzen Aktivität, sondern es geht, das, was umkämpft ist, in unserem Film hier, das ist unser Gottvertrauen, das ist unser Glaube. Darum geht's. Und ich denke, dass wir unser Christsein oft in einer falschen, sehr passiven Haltung leben. Und deswegen manchen Schlag abgekriegt haben, den wir nicht hätten abkriegen müssen, hätten wir die Deckung hochgehalten und das getan, was Jesus uns gezeigt hat. Wisst ihr, so eine passive Haltung, die sich vielleicht manchmal fromm und richtig anhört, so Gott wird schon machen, was richtig ist, so ein Zurücklehnen, so ein, wisst ihr, was ich meine, so geistlich bequem abhängen und nicht wirklich im Gebet, im geistlichen Kampf und im Leben mit Gott, ja, initiativ, aktiv zu sein. Wir haben dabei vergessen, dass Gott seinen Teil schon lange gehakt hat und erledigt hat und dass wir an der Reihe sind, das, ja, diesen Sieg zu behalten und festzuhalten. Und die Durchbrüche, die Gott für uns vorbereitet hat, eben auch im Bereich Heilung, aber nicht nur in diesem Bereich, festzumachen. Wie kann das passieren? Wovon hängt das ab? Dazu möchte ich mit euch in das Wort Gottes reinschauen und möchte euch bitten, mit mir das Buch der Sprüche aufzuschlagen. Sprüche 4 ab Vers 20. Sprüche 4 ab Vers 20. Hier steht, mein Sohn, ich füge mal ein, meine Tochter, gilt auch für uns, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen und bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Heilung ist im Wort Gottes. Aber besonders betonen möchte ich heute Morgen den letzten Vers, den ich gelesen habe. Mehr als alles andere in deinem Leben, hab Acht auf dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Oder eben auch gerade nicht. Was ist denn unser Herz? Unser Herz ist nicht das faustgroße Organ in unserem Brustkorb hier vorne, das ist hier nicht gemeint, sondern es ist unser innerer Mensch gemeint. Unsere Gedankenwelt, unsere Gefühle und unsere inneren Haltungen. Weil das ist das Zeug, was dein Leben bestimmt. Die Gefühle. Wut, Angst, Sorge, Problemorientierung, Traurigkeit. Solche Sachen können uns total lähmen, fesseln und ganz weit weg von einem gesunden geistlichen Klima halten. Sie können uns beherrschen, unsere Gedanken, unsere Taten. Und wir können völlig daneben hauen, wenn wir uns zum Beispiel von Angst lähmen lassen. Vor Angst, uns zu blamieren, vor Angst, für Gott Risiken einzugehen. Und wenn Sorge unsere Gedankenwelt bestimmt. Die Bibel sagt weiter hinten im Buch der Sprüche 25, 28, wie eine Stadt ohne Schutzwall, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung, der nicht in der Lage ist, seine Gefühle zu kontrollieren, sein Herz zu disziplinieren und den Geist voranzustellen. Was ist noch in unserem Herz? Verletzungen sind in unserem Herz, Enttäuschungen sind in unserem Herz. Leute haben uns abgelehnt, haben uns gedemütigt, haben uns Unrecht getan. Vielleicht warst du Außenseiter in verschiedenen Zeiten deines Lebens. Manchmal, wenn ich mit Leuten rede in der Seelsorge, denke ich, wer waren eigentlich all die anderen, die gehänselt haben? Weil es waren immer die, die gehänselt wurden. Wisst ihr? Oder die Dresche gekriegt haben. Oder die keinen Freund hatten. Wisst ihr? Dann denke ich, wo sind die Scharen all derer, die draufgehauen haben? So, also es gibt es ganz, ganz viel. Viele haben das Gefühl, das gewesen zu sein, abgelehnt worden zu sein. Es gibt die Haltung, ist euch auch nicht neu, so eine Opfermentalität. Keiner hat mich lieb. So. Keiner mag mich. Wer hat mich lieb? Wer war das? Immer ich, genau. Ich dachte, mir hätte jetzt einer gesagt, dass er mich liebt. Schade. Okay, gut. Okay, danke. Danke, Ruth. die bösen, bösen anderen. Ich armer. Mir geht's ja so schlecht. Und wisst ihr überhaupt? Definitiv. Keinem. Keinem geht's so schlecht wie mir. Ne? Hat noch nie einer zu euch gesagt und habt ihr auch noch nie zu jemandem gesagt. Keinem geht so schlecht wie mir. Wir feiern eine Party des Selbstmitleids. Self-Pity-Party. Auf Englisch klingt das noch so witzig. Auf Deutsch klingt das gar nicht so. Self-Pity-Party. Die Joyce Meyer, die sagt das, das finde ich witzig. Habt ihr das mal gesehen? Sie sagt, wir sind dann wie so diese Figuren vor dem elektronischen Zeitalter, die man aufgezogen hat mit so einer, wie heißen die Teile, mit so einem Schlüsselchen, genau. Und dann dreht sie immer hier an ihrem Rücken und sagt, was ist mit mir? Und was ist mit mir? Und was ist mit mir? Habt ihr das schon mal gesehen? Und du bist gar nicht mehr bei dir selber. Du bist so fixiert darauf, auf das Negative und auf die scheinbar furchtbare Welt, dass du gar nicht mehr erkennst, dass Jesus die ganze Zeit neben dir steht und sagt, hallo, ich bin hier. Hallo Iris, ich bin hier. Ich würde dir gerne helfen. Hör doch mal auf mit der Schrauberei. Schau mal rüber zu mir. Und ja, zu dieser Opfermentalität gehört auch das manchmal bei uns anklebende, der fette Feind. Der Teufel ist ja so böse und so groß und so. Und was da schon wieder Negatives in der Gemeinde passiert ist, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und diese Attacken und diese Angriffe und oh, sage nicht, dass es sie nicht gibt, aber wir reden manchmal zu viel darüber. Wisst ihr? Wir reden manchmal zu viel darüber. Und dann haben wir so einen Teufel und so einen kleinen Gott. Und das ist aber völlig verkehrt. Es ist nämlich andersrum. Wir reden manchmal zu viel darüber. Kenne das? Lass uns das kurz in die Bibel gucken. Da muss ich an die Geschichte muss ich immer denken, wenn mir das einfällt. 4. Mose 13 steht das. Ich lese es nicht, ich erzähle es vielleicht so ein Stück weit. Das Volk Israel ist aus Ägypten draußen. Halleluja, sie sind gerettet. Die Sünde ist weg. Sie sind mit Gott unterwegs. Und mit Mose, ihrem Leiter. Und dann sagt Gott zu Mose, sende Männer aus. 2. Vers, 13. Kapitel, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Kennt ihr, ne, die Geschichte, dass sie stehen so, marschieren in Richtung auf das verheißene Land und dann, hey, dann schickt mal ein paar Spione aus und lasst die mal auskundschaften, wie es da so aussieht. Und dann kennt ihr vielleicht aus den Kinderbibeln oder aus irgendwelchen, ne, die Traube, die sie dann so an dem Stock dann so hinter sich her schleifen, so die Früchte des Landes sind gigantisch, das ist super fruchtbar, das lohnt sich echt, dieses Land einzunehmen. Aber der böse, böse Feind, der ist da so groß. Sie gingen hinauf, Vers 21, kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis nach Rechob, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen zur Südseite und so weiter. Sie haben also richtig alles ausgekundschaftet. Sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Stimmt also dazu auch Granatäpfel und Feigen und so weiter und so weiter. 40 Tage haben sie sich umgeschaut und haben dann den Bericht geliefert. Und sie erzählten und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Da muss man die Kalorien anders zählen, wenn die Trauben schon so groß sind, ne? Das läuft dann irgendwie anders. Der Fruchtzuckergehalt von so einem Teil, muss man eine neue Tabelle erstellen. Okay, in Kanaan ist alles anders. Aber dann kommt's. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Dann steht ein Mutiger auf, Vers 30, Kaleb, aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Ich kann das aber nicht, was Gott da von mir erwartet. Und das wird auch bestimmt nicht klappen, weil da ja so viele Attacken und feindliche Aktivität läuft. Hast du schon mal gesagt zu Gott, ich kann das nicht? Obwohl Gott dir vorher gesagt hat, hey, mach das, geh den Schritt, tu das, sei mutig, hast du schon mal gesagt? Hast du mit Gott argumentiert? Ich habe das schon gemacht. Dann hast Gott eine Handvoll Gründe aufgezählt, warum das einfach nicht klappen kann, nach deiner Erfahrung und deinen Maßstäben und so. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Wenn du dich selber bescheiden findest, dann strahlst du das auch aus. Und wenn du selber schlecht von dir denkst, dann machst du es anderen Leuten schwer, den Kompliment zu machen, weil du so einen Dunstkreis schon hast von oh, ich bin überhaupt nicht liebenswert und sag mir bloß nichts Nettes. Ich bin das andersrum gewöhnt. Sag mir was, wie dick meine Nase ist oder mein Hintern oder weiß ich nicht. Ja, und dass du mich sowieso nicht leiden kannst. Das erwarten wir manchmal. Wir erwarten regelrecht das Negative. Wir erwarten die Niederlage. Wir fühlen uns wie die kleine Heuschrecke, wie die Ameise, wie die Fliege, wie das schwache Teil, wie auch immer, Insekt, welcher Art du dir aussuchen möchtest, und vergessen dabei ganz, wer Gott ist und was Gott gesagt hat. Wir vergessen sein Wort und lassen uns voll die Dinge im Kopf verdrehen. Der Feind ist die Heuschrecke und wir sind die Riesen. Christus lebt in uns, der Große lebt in uns. Hey, und ob du den 1,60 Meter jetzt geschafft hast oder fast die 2 Meter, spielt dabei keine Rolle. Könnt ihr mir glauben? Es spielt überhaupt keine Rolle, weil Christus ist in dir. Und du bist ein Riese, weil er in dir ist, geistlich gesehen. Hey, das ist stark. Das war die Opfermentalität. Großer Feind, kleines Ich. Was kann Gott da schon tun? Dann gibt's noch die Megamentalität. Die ist typisch deutsch. Gestern Abend habe ich das Wort zum Sonntag geguckt. Manchmal gucke ich das, manchmal werde ich dann furchtbar sauer, je nachdem, was sie so sagen. Manchmal auch nicht. Gestern Abend fand ich, hat die Frau so ein paar Sachen gesagt, das fand ich ganz gut. Sie sagte, es wurde so eine Negativstimmung gemacht vor der Fußball-Weltmeisterschaft, was wohl an Ausländerfeindlichkeit, an Krawall, an Gewalt, an Gefahren in den Stadien, was da alles schiefgehen kann. Wisst ihr, so, das war ständig in den Nachrichten. Ich weiß nicht, das Teil ist ja jetzt irgendwann fertig, irgendwann diesen nächsten Monat oder so, ne? Und bis jetzt habe ich davon noch nicht so viel mitgekriegt. Sondern die Leute feiern fröhlich, vielleicht mit zu viel Alkohol oder wie auch immer. Aber das ist nicht so neu und nicht so spektakulär jetzt in diesem Zusammenhang. Aber die Schwarzmalerei hat nicht ins Schwarze getroffen. Halleluja, danke Gott dafür. Und Leute sagen, hey, ist das wirklich Deutschland? Die sind ja nett zu denen, die kommen und die jetzt hierher gereist sind, um einfach teilzuhaben an dem Ganzen. Gastfreundschaft und andere Dinge, davon ist jetzt da plötzlich die Rede. Und diese Meckermentalität, niemand von euch hat jemals gemeckert, natürlich. Die Meckermentalität, ihr wisst es selber, hat die Fehler der anderen im Blick. Der Meckerer ist ein stetig Unzufriedener mit einem Herzen voller Anklagen und negativer Aussagen über Situationen, Umstände und andere Menschen. Jetzt kommt ein Zitat, und das hat mich total berührt. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das habe oder wo ich das gelesen habe, aber das war richtig gut. Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man nicht daran, was andere so über ihn sagen, sondern daran, wie er über andere spricht. Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man nicht daran, was andere über ihn sagen. Du wirst wahrscheinlich immer Leute finden, die was Gutes und Leute finden, die was Schlechtes sagen. Ist, denke ich, relativ normal. Aber den Charakter eines Menschen erkennst du daran, was aus seinem Mund herauskommt. Wie spricht er von anderen? In Liebe? Oder in Stolz, Herabsetzung, in Anklage, in Megamentalität. Matthäus 12, da sagt Jesus, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Verbringe ein wenig Zeit mit jemandem, stelle fest, worüber spricht er oder sie, und du weißt, wovon ist das Herz voll. Ja, es gibt Dinge, die können mich erfüllen. Meine Diät, mein Auto, mein Urlaub, da kann ich drüber reden. Das ist auch ein Stück weit normal. Aber wenn du mich triffst und ich rede nur noch darüber, dann ist irgendwas verschoben. Du spürst es. Wo ist mein Fokus? Was ist der gute Schatz meines Herzens? Jesus sagt, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Okay, wenn wir jetzt die Audioaufnahme des Vormittags, weiß nicht, wann du aufgestanden bist, jetzt haben wir gerade 10:50, überlege gerade, was ich schon so gesagt habe, Bernd ist nicht da, das heißt, ich habe weniger gesprochen als sonst, das ist schon mal gut. Wie viele negative Worte waren da wohl schon dabei heute Morgen? Wie viel Gemecker war da schon dabei? Wie viel Unzufriedenheit? Wie viel Haaren überhaupt und keiner hilft mir hier oder weiß ich nicht was? Ja, so. Was aus dem Herz, aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, sagt Jesus weiter hinten in Matthäus 15. Und das verunreinigt den Menschen. Vorher geht es um Essen, Trinken und solche Geschichten. Wisst ihr, Askese macht uns nicht rein. Oder, was weiß ich, Dinge essen, trinken oder auch nicht, macht uns nicht rein. Äußerlichkeiten machen uns nicht rein. Was uns reinhält, ist, wenn wir hier die Schnuddel reinhalten. Wisst ihr? Das, was da rauskommt, die Worte, die wir sprechen. Und du kannst in negativsten Umständen positivste Worte sprechen. Ich habe mir jetzt gerade eine Predigt von Schottland zum, weiß ich nicht, 5. Mal angehört. Ich liebe neue Predigten, ich liebe neue Bücher. Ich fange oft 5 an, weil ich so scharf bin auf das Neue, das ich lernen kann, weil ich, boah, ich will wachsen und dann lasse ich das Alte manchmal liegen. Aber Gott erzieht mich gerade dazu, Bücher nochmal zu lesen, Predigten nochmal zu hören, bis ich sie kapiert und umgesetzt habe in meinem Leben. Und jetzt höre ich gerade diese Predigt, ungefähr zum 5. Mal tatsächlich im Auto auf der Heimfahrt von Köln, war dann die nächste Runde dran und er sprach dort über Gewinner und Verlierer. Und er sagte, die Gewinnermentalität oder ein Mensch, der ein Gewinner ist, das erkennst du unter anderem daran, dass er immer eine positive Annäherung macht zu etwas. Immer. Ganz egal. Auch wenn eine Katastrophe passiert. Er fängt nicht an, in Panik zu geraten oder fängt nicht an, darum zu eiern, in Angst und Verzweiflung, sondern er nimmt etwas Positives. Er sagt einfach, okay, danke Gott, dass das jetzt rausgekommen ist, zum Beispiel, dass die Tante Erna, weiß ich nicht, irgendeine Krankheit hat. Ja, okay, danke, dass das rausgekommen ist, jetzt können wir dafür beten. Nicht, oh, du liebe Zeit. Und was hat der Arzt gesagt? Sag's nochmal. Was hat der Arzt gesagt? Kannst du es mir nochmal sagen mit der Tante Erna? Und wieder kauen wir das Negative durch. Nein, wir wollen in einer positiven Weise daran gehen. Jesus sagt noch, möchte es noch zu Ende lesen, aus dieser Schriftstelle, Matthäus 15, 18 bis 20. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lügen, Lästerungen. Und das ist es, was den Menschen verunreinigt. Ja, und noch eine Haltung, die schwimmt so in den anderen, die ich genannt habe, vielleicht mit. Die Maria Prehan sagt das immer so witzig, ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns 4. Hauptsache mir geht's gut, ist mir schnurzegal, was dem Rest der Welt passiert. Solange ich die Kontrolle habe, solange ich im Mittelpunkt stehe und meine Bedürfnisse befriedigt werden, ist die Welt in Ordnung. Aber die Welt ist überhaupt nicht in Ordnung. Weil es geht nicht um dich, es geht um Gott. Ja, er ist das Zentrum dieser Welt und nicht du. Und wir Christen, wir machen oft den Fehler, uns an unseren Gefühlen zu orientieren. Auch was das Maß und die Qualität unserer Gottesbeziehung ausmacht. Geht es mir heute gut? Ist meine Gottesbeziehung super? Geht es mir heute mies? Weiß ich nicht, weil ich eine halbe Stunde früher aufstehen musste als sonst. Dann ist das Ganze schon im Keller. Nein, unsere Gottesbeziehung ist nicht von unseren Gefühlen abhängig und auch nicht messbar daran. Und ein Merkmal dafür, wo du merken kannst, ob du von deinen Gefühlen kontrolliert wirst, ist, wenn du chronisch negative Gedanken hast. Es ist nicht Gott, der da regiert in deinem Herzen. Ja. Und regelmäßiger Lobpreis verhindert, dass wir von unseren Gefühlen kontrolliert werden. Regelmäßiger Lobpreis verhindert, weil dann bist du gezwungen, irgendwelche Liedtexte anderer Menschen, ja, oder Bibeltexte zu singen. Du nimmst das Wort Gottes in deinen Mund und nimmst positive Aussprüche in deinen Mund. Und mindestens in dieser Zeit freut sich der Herr unglaublich, weil du das Richtige sprichst und singst. Und ja. Aber es gibt einen Kampf um diese Lobpreishaltung in deinem Herzen. Und du brauchst 4 Fäuste, damit das Halleluja aus deinem Mündelein herauskommt. Wisst ihr, wessen Fäuste das sind? Zum einen deine beiden und dann die vom Heiligen Geist. Ihr zwei. Ihr müsst da zusammenarbeiten. Er macht's nicht ohne dich, nicht gegen deinen Willen und ohne dein Einverständnis und dein, ja, Vorwärtsgehen. Aber alleine schaffst du es sowieso auch nicht, sondern mit ihm zusammen. Ja, Sorgen ist noch so ein Punkt. Sorgen kommen nicht wirklich durch äußerlichste Umstände. Wir denken dann, hey, wenn sich das verändert, dann geht's mir wieder gut, dann ist mein Leben wieder klar, dann kann ich mich wieder freuen, dann kann ich wieder lachen, dann ist alles wieder gut. Aber die richtig großen Probleme kommen gar nicht aus dem Äußerlichen, sondern davon, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Du kannst eine Katastrophe erleben in deinem Leben und kannst mit viel Hilfe vom Heiligen Geist und Disziplin dich entschließen, Gott zu ehren und Lobpreis zu machen von mir aus in dem nächsten Augenblick. Das ist möglich, wenn du nicht von deinen Gefühlen dich beherrschen lässt. Und es gibt viele Lügen, die der Feind so ausstreut, die wir angefangen haben zu glauben. Und weil wir sie glauben, bekommen sie Kraft. Zum Beispiel, Meine Oma hat das gehabt, mein Vater hat das gehabt, also werde ich es auch haben. Mit dieser neuen Frau werde ich bestimmt viel glücklicher. Und mit diesem neuen Mann, der ist ja so nett, der ist viel netter als mein Mann und überhaupt und hat so viel Zeit, dem werde ich bestimmt viel glücklicher werden als mit meinem Ehepartner. Das ist eine Lüge, die viele Leute glauben in dieser Welt und leider auch manche Christen. Eine weitere Lüge ist, Gott hat mich vergessen. Gott segnet immer nur die anderen und mich kann er irgendwie nicht leiden oder weiß auch nicht. Ich bin unten auf dem Rand der Liste, vielleicht ist mein Nachname hinten im Alphabet und Gott hat die Liste abgeschnitten und irgendwie hat er versäumt. Ich bin doch auch noch da. Ja, Gott, wo bist du? Das ist eine Lüge. Ich werde bestimmt immer arm sein. Das war schon immer so, bei meinen Eltern war das so. Das ist auch eine Lüge, die der Feind gerne möchte, dass du sie glaubst. Mein Leben ist wertlos, was kann ich schon ausrichten? Keiner mag mich, weil ich so eine große Nase, dicken Bauch, weiß ich nicht, sonst was habe oder nicht habe. Ich werde nie den Durchbruch haben und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein wunderbares, fettes, breites Angebot an negativen Bildern, an Ausdrücken, an Sprüchen, die Leute oft sagen und du kannst die glauben und du wirst den Segen, den Jesus so teuer für dich erkauft hat, nie sehen und du fragst dich dann, warum Gott nicht handelt in deinem Leben. Himmel oder Hölle auf Erden? Was wollen wir? Himmel. Himmel auf Erden. Hey, wenn wir lesen von Jesus, dann sehen wir ein Stück Himmel auf Erden, oder? Hey, der hat die himmlische Realität auf die Erde gebracht. Der ist Mensch geworden, der hat die Leute geheilt. Ich habe nie gelesen, dass er einen krank gemacht hat. Habe auch nie gelesen, dass Jesus wegen seiner Grippe gerade mal nicht unterwegs war zum Predigen. Das steht da irgendwie nicht. Er hat die Realität des Himmels in unsere Welt gebracht. Er hat uns gezeigt, wie Gott der Vater ist. Er hat gesagt, hey, wenn ihr mich seht, ihr seht den Vater. So ist Gott, so wie was ich euch hier zeige. Er hat die Menschen geliebt, er hat geweint. Er hat der Witwe ihren einzigen Sohn zurückgegeben, der gestorben war. Er hat Barmherzigkeit gehabt. Es hat sein Herz zerrissen, wenn Menschen da rumgelaufen sind ohne Gott und ohne Hirten. Und er hat die Wirklichkeit einer anderen Welt gezeigt. Die Bibel sagt, dass wir unseren Sinn erneuern müssen als Christen. Römer 12,2. Transformation des Sinnes, Verwandlung unserer Gedankenwelt. Und deine und meine Gedankenwelt ist der Torhüter zum Reich Gottes. Deine und meine Gedankenwelt ist der Ort des Zugangs, der Verwandlung und der Kraft. Aber deine und meine Gedankenwelt kann auch das Tor zur Hölle aufstoßen. Hast du das gewusst? Ganz genau so. Die Tore der Hölle sind in den Gedanken von Menschen zu finden, wenn wir in diesen Gedanken mit dem Feind übereinstimmen. Und das ist sogar Männern und Frauen in der Bibel passiert. Es ist sogar einem der 12 von Jesus passiert, einem seiner engsten Jünger. Wisst ihr wem? Ja, Judas natürlich auch. Aber auch dem Petrus. Petrus ist immer gut, er hat so viel vermurkst. Am Anfang, er ist immer gut, er passt. Ich lese es euch aus Matthäus 16, 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahr dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sagte, danke Petrus für dein Mitgefühl, nein. Er sagte, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das finde ich immer wieder beeindruckend an Jesus. Er war so eng mit seinem Petrus und er hat ihn so geliebt. Und wenn wir Johannes 21 lesen nachher, wo das wieder erneuert wird, die Beziehung zwischen Christus und seinem Jünger da, das ist gewaltig. Aber er bezieht klar Stellung. Er lässt sich jetzt nicht runterziehen, er lässt sich nicht irre machen davon. Was ist denn der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist in diesem Fall leiden. Und es kann auch sein, dass du um Christi willen, das sagt uns die Bibel, Verfolgung erleidest, Spott oder sonst, durch irgendwas unten durchmarschieren musst. Hey, das kann sein. Und das macht Aua. Und dann kannst du als Freund daneben stehen und sagen, ach, dann verhalte ich halt so, dass dir es nicht passiert, dann halt den Mund und erzähl nicht so viel von Gott. Nein, das kann es nicht sein. Das ist teuflisches Denken. Und Jesus distanziert sich davon und sagt, hey, die Gedanken, Du warst ja sonst ganz gut drauf und hast erkannt, dass ich der Christus bin und so weiter. Aber jetzt im Moment, mein lieber Petrus, liegst du voll daneben und der Teufel redet gerade durch dich und versucht mich von meinem Weg, der mir vorgegeben ist, abzubringen. Ist es nicht krass, dass durch einen Jünger Jesu der Teufel reden kann? Ist das nicht krass? Und darum musst du das Wort Gottes kennen. Du musst wissen, was ist richtig und was ist falsch. Du musst wissen, was sagt die Bibel. Hey, du musst mündig sein. Du musst dein Wort lesen. Ich meine, ich habe da reingeguckt für euch heute und habe da irgendwas zusammengeschraubt am Computer. Aber das nimmt dich nicht aus der Verantwortung. Du bist in der Verantwortung, das zu wissen, was Gott möchte und dein Leben danach auszurichten. Also ist deine und meine Gedankenwelt entweder das Tor zur Hölle oder zum Himmel. Du kannst mit Gott übereinstimmen oder mit Menschen oder mit dem Feind. Die anderen zwei sind nicht empfehlenswert. Die Kundschafter. Zwei der Kundschafter, 12 sind ausgegangen, 10 haben über die Heuschrecke einen Vortrag gehalten und wie schwer doch alles ist und warum das nicht funktioniert. Es gibt Leute, und manchmal bin ich auch so gewesen oder kommt das hoch, dann kommt eine Herausforderung oder dann kommt etwas und dann sage ich, warum das nicht funktionieren kann. Weil du und ich haben jetzt Leute beraten, nicht aus der Gemeinde, und da war auch einer der Ehepartner, und haben gesagt, hey, dann geh doch mal zusammen, mach doch mal eine Unternehmung nur als Ehepaar, ohne die Kinder. Und dann kam, wir haben keine Zeit, kein Geld, kein Geld. Aber vielleicht alle sechs Wochen mal so ein Abend nur für euch. Es gibt immer eine Lösung. Und die Frau dachte lösungsorientiert und der Mann hat nur gesehen, warum nicht. Das geht nicht, weil, lululululu. Dann hat er immer sein Sermon. Und dann haben wir ihn ausgebremst und haben gesagt, Moment, mach mal Stopp. 20 Euro in 6 Wochen vielleicht für euch zwei, so irgendwie was, selbst wenn es ganz eng ist. Kann das sein, dass das vielleicht doch hinhaut oder mal zusammen ins Schwimmbad oder sowas? Ja. Wir können also der 10-Leute-Mentalität haben. Wir sehen, es war die Mehrheit. Leider. Oder wir können machen, das machen wir die 2, Josua und Kaleb. Wir haben gesagt, hey Leute, das ist eine Herausforderung. Es ist vielleicht nicht einfach und es ist ein Kampf. Aber wir werden das schaffen, weil Gott ist mit uns. Das ist die Mentalität des Volkes Gottes. Das ist Gottes Mentalität in den Herzen dieser Männer. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wer die waren, die das gelobte Land nachher gesehen haben? Die 2. Alle anderen sind gestorben in der Wüste. Ich mag nicht in der Wüste verrecken. Ich mag nicht da sterben. Kurz vor meinem Ziel, 11 Tage von meinem Ziel entfernt, was Gott mir alles hat, nur weil ich vielleicht Widerstände habe? Nee, das lasse ich mir nicht klauen. Ich werde nicht aufgeben, nur weil sich da irgendeiner aufbaut, der 1,90 Meter groß ist. Weil mein Gott ist mit mir. Und der ist größer als 1,90 Meter. Der Raphael sagt das, der philosophiert im Moment. Also mein Sohn ist, der wird jetzt bald 5. Und dann sagt er, gell Mama, Jesus ist größer als die ganze Welt. Ja. Und Jesus ist auch größer als alle Häuser. Ja, wobei ich denke, die Häuser und die Welt, das ist ja schon wieder so. Auf jeden Fall macht er sich viele, viele Gedanken darüber, wie Gott ist und wie der Himmel ist mit den goldenen Straßen. Das hat er von der Oma gelernt. Das findet er auch ganz interessant. Und dass man da Essen und Fußball spielen und dass es da viele Eisenbahnen gibt und ja, wie auch immer. Also er malt sich das so richtig aus. Er philosophiert darüber, wie groß Gott ist und wie herrlich es im Himmel ist. Und das sind gute Gedanken, ihr lieben Kinder des Herrn. Lasst uns darüber mal brüten, wie gut und wie groß unser Gott ist. Was war die allererste Versuchung in der Bibel? Was war die allererste Versuchung? Jetzt kommen wir alle und denken an den Apfel, die Frucht, was auch immer. Aber es ging gar nicht um die Frucht. Es ging nicht darum, das Teil zu essen oder nicht. Das Einzige, die Versuchung war, das in Frage zu stellen, was Gott gesagt hatte. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat Gott wirklich gemeint, dass Jesus am Kreuz auch meine Krankheit, meinen Schmerz, auch meine Seelenqual getragen hat? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wenn ich mit 1, 2 Leuten für meine Familie bete, für die da noch nicht gläubig sind, dass da vielleicht irgendwann doch was passiert? Es wird in Zweifel gezogen, es wird klein gemacht, es wird kaputt gemacht. Das ist die Versuchung, das ist der Boden aller Versuchungen, oder? Dass wir das Wort Gottes in Zweifel ziehen, dass wir zweifeln daran, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er es gut mit uns meint, dass es am Ende gut ausgeht, wenn wir gehorsam sind. Vier Fäuste für ein Halleluja meint dir, eine positive, reine Herzenshaltung zu bewahren und dafür aufzustehen und dafür mit Gott, dem Heiligen Geist, zu kämpfen. Aber wisst ihr, ein Satz ist mir ganz tief ins Herz gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der auf euch wirkt. Vielleicht wirkt der, wow, wie kannst du sowas sagen, aber vielleicht auch nicht. Ich liebe Lobpreis. Ich denke, das glaubt ihr mir relativ gut so. Ich liebe das. Aber trotzdem, Gehorsam ist besser als Lobpreis. Das war der Satz, der diese Tage ganz tief in mein Herz gefallen ist. Gehorsam ist besser als Lobpreis. Was nützt es, wenn ich hier singe und gehe dann in die Stadt und mache einen Augenflirt mit irgendwem? Wisst ihr, was ist das? Das ist eklig, oder? Das beißt sich, das passt nicht. Lobpreis ist super, aber Gehorsam geht dem vor, hat Priorität Nummer 1, den geraden Weg zu gehen. Und zu der Überzeugung zu kommen, dass Gott wirklich gut ist. Wisst ihr das noch? Gott ist wirklich gut. Gott hat dich lieb, wenn du hier sitzt. Gott hat dich unglaublich lieb. Und kennt ihr das Buch Hosea? Der Prophet Hosea ist für mich eine Herausforderung, wenn ich den lese. Mindestens einmal im Jahr stoße ich hier auf ihn. Und dann denke ich immer, warum in aller Welt, Gott, hast du einem Mann gesagt, er soll eine Nutte heiraten? Was ist das? Warum so viel Schmerz und so viel Unreinheit? Und dann hat sie wieder da auf den Bordstein gegangen und hat das wieder gemacht und hat Kinder und Gott, hat sie den Hosea nicht leiden können oder was ist das? Aber wisst ihr, was uns das sagt? Hosea steht als Bild für den Mann, der liebt, trotzdem, die diese Frau sich furchtbar verhält und grob untreu ist und ja, sich anderen Männern hingibt und rumhurt. Dieser Gott, der sich einfach nicht, egal was für ein Dreck du dir aufgeladen hast, der lässt sich nicht davon abbringen, an dir festzuhalten. Gott ist sich vollends bewusst, wen er hier liebt, wie schwach Neigung zur Sünde da normal vorhanden ist. Und Gott will uns seine Liebe ein Stück weit demonstrieren, auch durch das Leben des Hosea, indem er ihm sagt, liebe diese Frau, lieb sie trotzdem, auch wenn sie untreu ist. Gott hat eine Leidenschaft für dich und mich, die wir nicht erfassen oder beschreiben können, wirklich. Das ist eine Krücke, das ist eine kleine Hilfe, das zu verstehen, dass unsere Fehler, dass unsere Sünde, dass unser Widerstand und unser Bockigsein nicht ihn davon abhalten können, uns leidenschaftlich zu lieben und um uns zu werben und zu uns zu stehen und treu zu sein. So ist Gott. Und der schließlich selbst vor der Schande des Kreuzes nicht zurückweicht, sein eigenes Leben hergibt, damit diese Braut, die es echt nicht verdient hat, zurückerkauft werden kann, in Reinheit und neu anfängt. Wisst ihr, es ist wichtig, wie du Gott wahrnimmst und siehst. Es ist wichtig, dass du weißt, dass es echt gut mit dir meint und dass es nichts gibt, was du tun kannst, das ihn sich vor Ekel abwenden lässt. Das gibt es nicht. Kein Mensch. Und die Helden der Bibel, sind wir doch mal ehrlich, es waren ein paar Mörder dabei. Mose hat einen erschlagen. Paulus hat dafür gesorgt, dass viele Menschen ihr Leben verloren haben. Und er hat sie gebraucht. Wenn ihre Vergangenheit dem im Wege gestanden hätte, der Liebe Gottes, hey, hat's aber nicht. Und damit ruft Gott uns ständig zu, ich liebe dich. Ich will dich, ich stehe zu dir, möchte mit dir zusammen sein, egal was war. Mein vorletzter Punkt ist, entscheide dich für den Glauben und gegen den Zweifel. Du wirst nur auf der Basis dessen, was du über deine Beziehung zu Gott glaubst, in der Lage sein, im Glauben zu wandeln. Wenn du denkst, ich bin ein mickriger Wurm vor dem Herrn, der es nicht wert ist und der vielleicht mal so ein Krümmel seiner Liebe abkriegt, dann wirst du auch die Fülle nicht erleben können. Nicht Wurmglauben sollst du haben, sondern kindlichen, großen Glauben, der vertraut. Als Mose Gott gefragt hat in seiner Berufungsgeschichte, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und die Kinder Israels aus Ägypten bringen sollte? Hey, wer bin ich, dass ich anderen von Jesus erzähle, wo ich doch gestern so einen Müll gemacht habe und wo ich das auch noch nicht gebacken krieg, so richtig in meinem Leben? Wer bin ich? Wisst ihr, was Gott geantwortet hat? Gott hat es irgendwie ignoriert, dieses Wer bin ich? Er hat gesagt, er hat nichts gesagt, wer er ist, er hat gesagt, ich will gewiss mit dir sein. Mose fragt, wer bin ich? Und Gott sagt, ich will gewiss mit dir sein. Hat er die Frage richtig verstanden? Was meint ihr? Hat Gott die Frage richtig verstanden? Wahrscheinlich schon. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist hier, du bist der Mann, mit dem Gott ist. Bernd, du bist der Mann, mit dem Gott ist. Andrea, du bist die Frau, mit der Gott ist. Amen. Jetzt schaffe ich jetzt nicht mehr die Runde, alle Namen, okay? Ihr seid die, mit denen Gott ist. Das ist die Identität. Und manchmal eiern wir da rum, wenn es nicht rund läuft und wenn die Sachen schief laufen. Und dann erfinden wir eine theologische Antwort auf den Zustand, damit wir ihn auch ja wunderbar erklären können. Und dann kommen solche Sachen raus, dann sagen wir, Gott gab Tante Erna Leukämie, damit sie Beständigkeit lernt. Nein. Wenn der Körper von jemandem zerfetzt wird und mit dem Tode bedroht wird, kommt es nicht von Gott. Es kommt vom Feind. Es entspricht nicht der Aufgabenbeschreibung des Messias, Leukämie zu verteilen. Die Schrift sagt, der vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Psalm 103. Wir haben wahrscheinlich auch nie darüber nachgedacht, dass Gott jemanden vielleicht Drogensucht oder ein Alkoholproblem gibt, damit diese Leute lernen, bessere Menschen zu werden, oder? Nee, nicht wirklich. Also lass es uns ganz naiv, belächelt mich oder lass es bleiben, auf den Punkt bringen. Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Willst du auf Gottes Seite sein, lass Gutes durch deinen Mund fließen. Möchtest du dem Verkläger der Brüder, dem größten aller Lästermauler helfen? Ja, mach's nicht. Füll deinen Mund mit Lob. Kämpfe für deine Halleluja-Haltung. Mein allerletzter Punkt. Was haben Bud Spencer und der Heilige Geist gemeinsam? Kommt. Werde nochmal wach, es ist warm, ich weiß. Was haben Bud Spencer und der Heilige Geist gemeinsam? Power, sie sind sehr stark. Durchschlagskraft, jawohl. Ausdauer. Immer durch, wo der hinhaut, Leute, da wächst kein Gras mehr, oder? Also, boah. Wenn du durch einen dunklen Wald gehst, mit Bud Spencer, hast du keine Angst, oder? Ja, den meine ich natürlich. Bud Spencer ist ja auch ein alter Knochen inzwischen, oder? Mal so ganz krass. Entschuldigung, Bud Spencer, aber... Also, er ist den Modalitäten des Lebens und des Älterwerdens auch unterworfen, wollte ich damit sagen. Aber der Heilige Geist nicht, der ist taufrisch. Hey, der ist jung, der ist fett, der ist powerful. Er hat die dickeren Fäuste, habe ich mir aufgeschrieben. Bist vielleicht der kleine Schlingel, Terenz Hill, der kriegt auch schon ganz viel geregelt und ist pfiffig, ja. Aber er hat den größeren Anteil. Und sein Ziel, das Ziel des Heiligen Geistes, ist es, unser Herzen mit diesem stetigen Lob Gottes, mit diesem Halleluja symbolisch dafür zu füllen. Das heißt, eine Haltung in unsere Herzen zu pflanzen, die Gottes Ehre sucht, die nur Gutes von Gott erwartet. Ein Herz voller Glauben und positiver Bilder. Ein Herz, was gute Worte hervorsprudeln lässt. Der Heilige Geist sucht nach Dingen, die noch kein menschliches Ohr gehört und kein menschliches Auge gesehen haben. Er ist die größte Suchmaschine im Universum, das hat mir gefallen. Bigger than Google oder wen es da auch immer noch gibt. Ja, da gibst du einen Begriff ein und dann suchst du was. Dann findest du 15 Seiten mit Antworten und klickst darum. Der Heilige Geist ist größer. Er ist die größte Suchmaschine im Universum. Er ist schnell und treffsicher und er durchsucht die größte vorstellbare Informationsquelle, die existiert, nämlich das Herz des Vaters im Himmel. Psalm 139, 18 sagt, dass Gottes Gedanken über dich, über jeden von uns, zahlreicher sind als alle Sandkörner an jedem Strand unserer Erde. Boah, das heißt, Martina, der hat schon Milliarden von Jahren, bevor du geboren worden bist, über dich nachgedacht. Hey, der hat gute Gedanken gehabt über jeden von euch. Der hat sich tierisch gefreut auf deinen Geburtstag und dass dann endlich umgesetzt würde, was in seinem Herzen schon war. Er hat nicht nur so ein paar Randgedanken an dich verschwendet, der hat überall Fotos in seiner Wohnung, auf dem Klavier, neben der Harfe des Erzengels Michael hängt dein Bild. Oder wenn er seine Hand anguckt, ich schreibe mir manchmal Sachen auf die Hand, die ich nicht vergesse, Jesus guckt seine Hand an, da ist dein Name eingemeißelt. Ja? Gott denkt an dich, Gott mag dich. Gott hat gute Gedanken über dich, des Segens, der Zukunft, der Hoffnung. Und der Heilige Geist durchsucht dieses riesige Archiv der Gedanken Gottes über dich. Und er will dir unglaubliche Schätze bringen in dein Herz. Genau zur richtigen Zeit, wenn du sie brauchst, falls du deine Ohren aufmachst für dieses Reden. Ist das nicht schön? Boah, das hat mir gut gefallen. Ja. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus Higgins Buch. Und dann möchte ich gerne so überleiten in eine Gebetszeit. Ich werde in dem Gebet Gott fragen, es kann sein, dass wir es heute anders machen als sonst, dass wir nicht Hände auflegen, sondern dass wir am Platz von Gott Heilung erwarten. Aber da bin ich mit ihm noch nicht so ganz durch, ja? Aber das machen wir dann gleich im Gebet zusammen. Aber lasst uns wirklich Gutes heute Morgen erwarten von Gott. Für unseren Leib, für unsere Seele und auch, was du auch sonst mitgebracht hast an Not. Das werden wir ihm gleich bringen. Ja, eine Geschichte aus dieser wunderbaren Tageslese zum Thema Heilung. Geschichte ist 56 Jahre alt, älter als der Film. Steh auf und geh umher, ist die Überschrift. Im Jahr 1950 predigte ich bei einer Versammlung in Oklahoma und gegen Ende meiner Predigt kam ein Wort des Herrn mit folgendem Inhalt in meinen Geist. Gib eine Einladung für Personen, die ein Hüft- oder Beinleiden haben. Also sprach ich dieses Wort aus. 12 Leute kamen nach vorne. Der erste Mann sah aus, als ob er sitzen würde, aber er zog seine Füße hinter sich her, weil seine Beine verformt waren. Ich fragte ihn, was mit ihm los sei, und er erklärte mir, dass er eine Brandverletzung erlitten habe. Ja, er war heute zum ersten Mal seit einem Jahr wieder auf den Beinen. Er hatte ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht und weitere 6 Monate zu Hause im Bett. Seine Beine hatten so schwere Verletzungen erlitten, dass die Muskeln und Bänder seine Beine in eine verzerrte Stellung gebracht hatten. Als der Herr mir gesagt hatte, dass ich für diese Leute beten solle, dachte ich, er meinte, ich solle ihnen die Hände auflegen. Aber während die Leute nach vorne kamen, kam das Wort des Herrn erneut zu mir und er sagte, berühre keinen von ihnen, bete nicht für die ganze Gruppe, geh auf jede Person einzeln ein. Sage zu den Leuten, der Herr hat mich angewiesen, euch mitzuteilen, dass ihr diesen Gang entlang und dann den anderen Gang zurückrennen sollt und dass ihr geheilt werdet, wenn ihr das tut. Ich sagte zu dem Mann mit den Verbrennungen, können Sie rennen? Er war so erstaunt, dass er sagte, nein, ich kann nicht gehen, geschweige denn rennen. Ich sagte, nun, der Herr hat mich angewiesen, Ihnen zu sagen, Sie sollen diesen Gang nach hinten und diesen anderen Gang wieder zurückrennen, dann werden Sie geheilt werden. Dieser Mann zweifelte keinen Augenblick. Er begann, über den Boden zu wetzen, so schnell er nur konnte. Er wetzte einen Gang entlang und kam durch den anderen zurück, aber sein Zustand hatte sich nicht verbessert. Doch wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann lass dich nicht auf das ein, was der Teufel zu entgegnen hat. Ich sagte, tun Sie es nochmals. Er tat es noch einmal. Als er wieder bei mir angelangt war, kam der Geist Gottes auf mich und bevor ich wusste, wie mir geschah, sprang ich von der Bühne herab, nahm ihn beim Arm und rannte mit ihm zusammen den Gang entlang. Als wir auf der anderen Seite zurückkamen, konnte er so schnell rennen wie ich. Seine Beine waren völlig gesund. Ehre sei Gott. Halleluja. Lasst uns doch mal aufstehen, hier steht ein Bekenntnis und lasst uns das zusammen aussprechen. Steht doch bitte mit mir. Ich gehorche Gott. Was immer er mir aufträgt zu tun, das tue ich. Ich handle im Glauben und mein Glaube wird durch meine Werke bestätigt. Dann sehe ich, was ich zuvor geglaubt habe, dass es mir gehört. Ich sehe die Manifestation meiner Heilung. Und Jesus, wenn wir so vor dir stehen, dann bete ich, dass du uns das wirklich sehen lässt in unserem Geist. Ich bete für jeden von uns, dass du uns ein Bild gibst, ein positives Bild des Glaubens in unsere Herzen hineinpflanzt für unsere Situation, für den Mangel, den wir jetzt gerade heute vor dich bringen wollen. An Leib, an Seele oder was auch immer, Herr, an Beziehungen, was uns bedrückt, Herr. Wir wissen, wir dürfen mit jeder Sache zu dir kommen. Du meinst es gut, du nimmst uns ernst, du schickst uns nicht weg, sondern du nimmst dich jedem von uns an, Herr. Halleluja, wir ehren dich dafür. Und wenn wir stehen, darf ich das Lobpreisteam bitten, kommt ihr einfach schon mal nach vorne und gibt uns so einen kleinen instrumentalen Vorschuss. Und ich möchte währenddessen gern fragen, der Thomas Herrmann war letzte Woche hier und hat gebetet für Menschen mit Schlafstörungen. Wer von denen, die letzte Woche Gebet empfangen haben, hat denn Heilung erlebt und möchte das kurz bezeugen zur Ehre Gottes? Ist jemand da, der das letzte Woche empfangen hat? Keiner von euch da? Die Maria, davon weiß ich, die ist irgendwo unterwegs. Okay. Dann Melanie, bist du da? Kommst du kurz und erzählst uns das von dir?
Ich möchte euch gerne noch mal was erzählen, was mir auf dem Herzen liegt. Und zwar wisst ihr ja, dass ich vor einiger Zeit eine Anfechtung hatte in puncto Essstörung. Und ich habe halt während dieser Zeit gemerkt, dass es mir gut getan hat, mich mit dieser Erkrankung, die mich angefechtet hat, auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch gut, wenn ihr euch mit Erkrankungen, die euch anfechtet, auseinandersetzt. Nur macht bitte nicht den Fehler, den ich gemacht hatte. Ich hatte mich so intensiv mit der Erkrankung beschäftigt, dass ich mich viel kränker gefühlt hatte, als ich war und gar nicht mehr meine Stärken gesehen habe, sondern nur noch meine Schwächen. Und ich möchte euch da echt bitten, wenn ihr krank seid, habt auch ruhig Kontakt zu Menschen, die auch mit dieser Erkrankung Probleme haben. Aber geht auch unter die Gesunden, sonst zieht euch das einfach zu sehr runter. Das kann ich nur von mir sagen und ich bin einfach froh. Ich bin jetzt im Moment noch in der Tagesklinik, aber ich bin bis Freitag nur noch in der Tagesklinik. Und das ist ganz selten, haben mir meine Mitkollegen da erzählt, dass jemand so kurz in der Tagesklinik ist. Und ich möchte euch einfach sagen, schaut einfach, dass ihr euch wirklich nicht zu intensiv mit eurer mit der Erkrankung beschäftigt, die euch anfechtet. Und sagt nicht, es ist meine Erkrankung, sondern die Erkrankung, die euch anfechtet. Kann ich euch nur von mir erzählen und es ist mir einfach wichtig, dass ihr vielleicht einfach mal darüber nachdenkt und euch das in die Herzen sagen lasst. Danke.
Dankeschön. Und Jesus, das wollen wir tun. Und wenn du Schmerzen hast oder wenn du eine ganz bestimmte Sache hast, wegen der du vielleicht auch gerade heute da bist und was von Gott erwartest, dann guck jetzt weg davon und schau echt auf Jesus. Schau auf Jesus. Er liebt dich, er ist für dich, er will dich heilen, er will dich berühren, er will dir seine Kraft schenken, er will dich trösten, er will dich aufbauen, er will dich innerlich und äußerlich stark machen. Und Heiliger Geist, du bist unser Partner, du bist der Bud Spencer hier in diesem Bild, du bist der mit den starken Fäusten, du bist der mit der Kraft, du bist der, der uns Mut macht, dass wir uns nicht fürchten brauchen, sondern dass wir wissen, wir sind sicher bei dir. Du sorgst für uns, Gott. Du meinst es gut mit uns. Deine Liebe ist uns gewiss, Herr. Halleluja. Und ich möchte einfach fragen oder diejenigen einladen, die vielleicht, wo ich eben gesagt habe, du bist der Mann oder die Frau, mit der Gott ist. Wenn du dir nicht sicher bist, ich bin eine Frau, mit der Gott ist, oder ich bin ein Mann, mit dem Gott ist. Wenn du dir nicht sicher bist, dass du eine Herzensverbindung hast zu Jesus Christus, zu Gott dem Vater, dann möchte ich dich einladen, gleich, wenn wir Lobpreis haben, hier davor, vor das Keyboard auf die linke oder von euch aus gesehen auf die rechte Seite zu kommen. Dann möchte ich gerne mit euch beten. Diejenigen, die sich nicht sicher sind, Gott ist mit mir, ich habe eine Verbindung zu Gott. Wenn dir diese Gewissheit fehlt in deinem Leben und du sie haben möchtest, dann komm gleich, wenn wir anfangen zu singen, nach vorne. Und alle anderen möchte es heute ein bisschen anders machen mit dem Heilungsgebet. Ich möchte
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkorn-Beispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.